Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und Freunde der Büso zu diesem Webcast. Ich möchte dazu sagen, dass die Sendung heute Abend nicht live ausgestrahlt wird, sondern dass wir sie vorher aufnehmen aus terminlichen Gründen. Daher können Fragen, die also während dieser Sendung Ihnen jetzt einfallen, zumindest nicht während dieser Sendung beantwortet werden. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und ich bin natürlich sehr froh, auch in dieser Sendung Helga Zeppler-Rusch herzlich begrüßen zu dürfen, denn wir haben eine doch ganz, ganz, ganz interessante Situation, nicht nur in Deutschland, sondern in der größeren Welt, auf die wir heute auch eingehen wollen. Für diejenigen, die einen Fernsehanschluss haben, die können auch heute Abend um 22.43 Uhr in der ARD unseren Wahlwerbespot sehen, und für diejenigen, die ihn kennen, die werden wissen, dass wir auch auf unserem Wahlplakat die Idee einer Landbrücke, einer neuen Seidenstraße, der Verbindung von Beijing oder Peking und Berlin via Moskau auf unser Programm gesetzt haben. Und da es zu diesen Entwicklungen eine ganze Menge zu sagen gibt, denn das sind nicht nur Dinge, die jetzt vielleicht den Wahlkampf zum Europaparlament betreffen, sondern viel, 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 viel größere Sachen, bin ich besonders froh, heute mit Helga sprechen zu können, und ich möchte ihr an dieser Stelle Gelegenheit geben, auf Folgendes einzugehen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ja hier in Berlin und in anderen europäischen Städten den Vorschlag einer neuen Seidenstraße und auch einer maritimen Seidenstraße als Entwicklungsprojekt für China, aber auch darüber hinaus für andere asiatische Staaten als gemeinsames Projekt dargestellt, vorgeschlagen. Und hat sich dann auch hier in Duisburg fotografieren lassen vor dem Terminal zur neuen Seidenstraße. Gleichzeitig ist der chinesische erste Premierminister Li Keqiang in Afrika unterwegs, hat eine beeindruckend lange Reise gemacht in viele afrikanische Städte und hat sich dort stark gemacht und gesagt, China will die afrikanischen Hauptstädte alle mit einem Schnellbahnsystem verbinden. Das ist alles weit weg von Deutschland und auch in den hiesigen Medien eigentlich fast überhaupt nicht beachtet worden, sondern bis jetzt sind wir beinahe die Einzigen, die auf unserer Webseite überhaupt über diese Dinge berichtet haben. Deswegen möchte ich Helga bitten, einfach damit anzufangen, warum oder welche Bedeutung hat das eigentlich? Denn so wie du ja bekannt bist als Seidenstraßen-Lady, müsstest du ja eigentlich sehr glücklich sein damit. Also warum ist das eigentlich so wichtig, auch für Deutschland?
Ja, also ich bin wirklich sehr glücklich darüber, weil diese Idee einer neuen Seidenstraße, einer eurasischen Landbrücke und schließlich einer Weltlandbrücke, das ist exakt das Konzept, was wir vorgeschlagen haben, als die Mauer fiel, als die Sowjetunion sich auflöste, haben wir ja praktisch vorgeschlagen, eine Friedensordnung für das 21. Jahrhundert. Und die Grundlage davon sollte eben der Ausbau dieser eurasischen Landbrücke sein. Das war die Idee, dass man die Bevölkerungs- und Industriezentren Europas mit denen Asien durch sogenannte Entwicklungskorridore verbindet. Und wir haben dieses Konzept wirklich, also ich glaube, auf Hunderten von Konferenzen, Seminaren vorgestellt in den 90er Jahren in allen amerikanischen und europäischen Städten, aber auch in Moskau, Delhi, Warschau, Kiew, Sao Paulo, Rio de Janeiro, selbst in einigen afrikanischen Städten. Und im Grunde war das also immer unsere Idee, dass man eine wirtschaftliche Kooperation zwischen den Staaten, natürlich vor allen Dingen Eurasiens, schaffen müsste, aber darüber hinaus eben auch, dass man diese Infrastrukturentwicklung in die unterentwickelten Teile der Welt ausbreiten würde. Und jetzt ist es eben so, dass China nach 23 Jahren von diesen Anstrengungen tatsächlich diese Politik ganz massiv auf die Tagesordnung gesetzt hat. Du hast schon erwähnt, die neue Seidenstraße, die Präsident Xi Jinping vorgeschlagen hat. Aber inzwischen hat die Akademie für Ingenieurwesen in China vorgeschlagen, ein globales Schnellbahnsystem, Schnellbahnnetzwerk zu bauen, wo zum Beispiel auch der Bau eines Tunnels unter der Beringstraße gehört, wozu also der weitere Bau von 80.000 Kilometer Schnellbahnsystemen innerhalb Chinas gehört, aber eben auch vor allen Dingen die Verbindung von allen afrikanischen Hauptstädten durch ein Schnellbahnsystem. Und das ist natürlich ganz fantastisch, weil damit ist zum ersten Mal wirklich realistisch die Hoffnung da, dass wir rechtzeitig vom Abgrund des drohenden Weltkrieges abrücken können und stattdessen eine vollkommen andere Agenda auf die Tagesordnung bringen, nämlich friedliche Kooperation für die gemeinsamen Ziele der Menschheit, zu denen ja auch nicht zuletzt der Welthunger gehört und die Tatsache, dass ganze Kontinente im Augenblick wirklich vollkommen untergehen oder unterzugehen drohen, wie zum Beispiel der afrikanische Kontinent, was sich ja nicht zuletzt darin äußert, dass fast jede Woche Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen sich in Boote setzen, um über das Mittelmeer irgendwie nach Europa zu kommen, weil sie vor Hunger, Krieg und allen möglichen Schrecklichkeiten versuchen wegzulaufen. Und die natürliche Antwort ist natürlich, dass man Afrika entwickelt. Und ich bin also sehr, sehr froh, dass jetzt China diese fantastische Initiative ergriffen hat. Und ich weiß von allen unseren afrikanischen Kontakten in vielen Ländern Afrikas, dass die also sehr, sehr froh sind über die Zusammenarbeit mit China, die zwar auch im chinesischen Interesse natürlich ist, aber eben auch im afrikanischen Interesse. Und das ist ihnen sehr viel lieber, als von der EU Sonntagsreden zu hören, aber keine Entwicklung angeboten zu bekommen. Und deshalb denke ich mal, ist das der richtige Weg. Und wir werden alles dafür tun, dass also auch der deutsche Mittelstand und die deutsche Industrie erkennt, dass das wirkliche deutsche Interesse in der Kooperation mit dieser Weltlandbrücke liegt.
Wir können dem Ganzen noch ein bisschen Einzelheiten, denke ich, die aber interessant sind, um das einfach ein bisschen auszukleiden, worum es bei diesen Sachen geht. Also die Bahnstrecke, wenn wir wirklich über den Tunnel reden, durch die Beringstraße, wäre 13.000 Kilometer lang, 3.000 Kilometer länger als selbst die Transsibirische Eisenbahn, die ja bis jetzt die längste Bahnstrecke der Welt ist. Natürlich auch der Tunnel, 200 Kilometer, ist machbar, ist zwar wesentlich länger, etwa viermal so lang wie der Kanaltunnel zwischen Frankreich und England, aber immerhin, das ist auch ein Fortschrittsbereich, in dem gerade Deutschland, also in dem spezifischen Fall die Firma Herrenknecht und weniger als eine Handvoll sonst weltweit überhaupt eine Rolle spielen bei dieser Art von Projekten. Und interessanterweise sagt die chinesische Seite dann auch, China wird diese Projekte finanzieren und bauen. Ich möchte an der Stelle einfach eine Frage anschließen, die ich für notwendig halte. Viele der Leute, die man mit diesen Entwicklungen konfrontiert, interpretieren diese Art von Angeboten Chinas irgendwie vor dem Hintergrund eines völlig verqueren Wertemaßstabs von, ich sag mal, Raubtier- oder Ausbeutungskapitalismus. Ja, also dass jetzt quasi die Chinesen sich überall da die Infrastruktur hinbauen, wo sie die Rohstoffe herhaben wollen. Und ich denke, das ist eine falsche Charakterisierung. Deswegen die Frage an dieser Stelle, was hat denn China eigentlich von dieser Art von Politik?
Naja, also China hat natürlich eine einzigartige Erfahrung gemacht. Ich war ja 1971 zum ersten Mal in China, noch während der Kulturrevolution. Und damals herrschte wirklich Terror. Die Roten Garden hatten die ganzen Gebäude mit roter Farbe überstrichen, Kulturgüter total zerstört. Und die Menschen waren wirklich terrorisiert. Und es gab also auf 100.000 Fahrräder ein Auto. Und heute, also in gewisser Weise 40 Jahre später, ist der größte Teil Chinas, also weit über 50%, wirklich entwickelt. Und die Leute sind absolut optimistisch. Der Lebensstandard ist enorm gestiegen. Die Menschen sind wirklich froh und sie sind ja wohlgestimmt, also sehr optimistisch. Das kann man gar nicht vergleichen mit der Stimmung etwa in Deutschland. Und China hat jetzt einfach die Idee, dass sie eine Methode gefunden haben, wie man Unterentwicklung überwindet. Und das ist ja alles zustande gekommen durch Deng Xiaoping, der die Axiome der Kulturrevolution und der Viererbande, die damals zum Beispiel während der Kulturrevolution ausgebildete Arbeitskräfte aufs Land geschickt haben zur Umerziehung. Also das war eine völlige Verschwendung. Und Deng Xiaoping hat, nachdem Mao und seine Frau dann nicht mehr da waren, ganz bewusst die Lehren aus Reisen, die also führende Mitglieder, er selbst, aber auch andere führende Mitglieder der Regierung nach Europa gemacht haben, nach Deutschland, Frankreich, Holland, Japan, Amerika, ganz bewusst die besten Elemente der Wirtschaftsentwicklung dieser Länder mit zurückgebracht und die dann quasi über Nacht angewandt. Also einen totalen axiomatischen Wandel weg von diesen verrückten Ideen der Kulturrevolution und hin zu den Erfahrungen, die als zum Beispiel Deutschland als Wirtschaftswunderland gemacht hatte nach dem Zweiten Weltkrieg oder das Gleiche eben in Japan, und hat damit eine gesunde Wirtschaftspolitik auf die Tagesordnung gesetzt. Und das hat innerhalb von kurzer Zeit diese enorme wirtschaftliche Entwicklung in Gang gesetzt. Und eigentlich sind alle Leute, mit denen ich jetzt auch kürzlich wieder in China gesprochen habe, die sind einfach davon überzeugt, das ist der Weg, wie man Unterentwicklung überwinden kann. Und sie haben das jetzt angeboten, den Ländern, die also dringend in der Situation sind, eine solche Entwicklung zu brauchen. Und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich gut, weil also die Reformen, die Deng Xiaoping eingeführt hat, sind der totale Beweis, dass eine solche Reform, ein Wandel weg von einer falschen Wirtschaftskonzeption jederzeit möglich ist. Dazu gehört eben nur der politische Wille und die Erkenntnis, dass man sich auf einem Irrweg befunden hat. Und ich würde mal sagen, wir haben leider in Deutschland genau das Gegenteil gemacht. Wir haben die Irrlehren der Kulturrevolution, des Maoismus, die ja von den K-Gruppen damals in den SDS reingetragen worden sind und die dann den langen Marsch durch die Institutionen angetreten haben. Das heißt, die Leute, die diese Ideen übernommen haben. Und die sind in gewisser Weise bis heute in führenden Positionen in Deutschland. Also China hat den klugen Schritt gemacht, das deutsche Wirtschaftsmodell aus der Nachkriegszeit zu übernehmen, während wir so dumm waren, die Irrlehren der Kulturrevolution bis zum heutigen Zeitpunkt praktisch beizubehalten, was sich eben in der grünen Politik heute am klarsten manifestiert. Und ich denke mal, wenn Deutschland aus der jetzigen Krise herauskommen will, dann sollten wir im Grunde wieder zu den Ideen zurückkehren, die mal hier normal waren, nämlich eine Bejahung des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen technologischen Fortschritts und was in China erfolgreich angewandt worden ist. Und China hat halt einfach die Idee, mit anderen Staaten daran zu arbeiten, dass eine Harmonie in den Beziehungen entsteht und damit eine friedliche Entwicklung, die China als seine ureigensten Interessen sieht.
Du hast ja bei vielen Gelegenheiten erwähnt, wie auch schon eingangs bei der heutigen Sendung, eine ganze Reihe von Konferenzen. Also ich weiß aus einer Arbeit von vor einigen Jahren, als wir an einem Video gearbeitet haben, dass diese Liste tatsächlich sehr, sehr lang ist, weil wir haben versucht, die in einem Video sozusagen grafisch zu animieren und das war nicht so ganz einfach, weil die war einfach so lang. Das heißt, wenn man sich genug Zeit lässt, dann kann man nichts erkennen, wenn man es zu schnell macht. Also es war schwierig. Und jetzt haben wir auch mal zumindest einen kleinen Einblick darin auch veröffentlicht auf unserer Webseite. Und ich will nur mal kurz auf diesen Hintergrund eingehen, weil die IWF-Politik, beziehungsweise die Sparmaßnahmen, also die völlig auch rückwärts gerichtete Art monetaristischer Haushaltsführung, die ja wirklich in Europa mörderische Konsequenzen hat, ist natürlich nicht auf europäischem Boden jetzt hier zum ersten Mal zur Anwendung gekommen, sondern das ist ja etwas, wogegen du auch in den 80er Jahren schon im Grunde den politischen Kampf geführt hast. Und mit dem, was du gerade geschildert hast, über die chinesische Politik ist mir folgendes Stichwort sofort eingefallen, nämlich Patentrezept. Ja, also wenn solche Reformen möglich sind, wenn man sie wissenschaftlich durchdenken kann, auch die Resultate bestimmen kann, die eine solche Politik hat, dann ist das, glaube ich, eine Definition dafür, was ein Patentrezept ist, was ja in Deutschland den Leuten gewissermaßen etwas ausgetrieben worden ist, ja, dass man das nicht wissen kann, wie sowas wirkt. Aber nur mal, um einen ganz kurzen Einblick dazu geben, das erste Programm, was du oft erwähnt hast, Paris, Berlin und Wien als produktives Dreieck, das war im August 1990 veröffentlicht worden, dann in alle osteuropäischen Sprachen übersetzt und in vielen dieser Länder dann vorgestellt über Foren, Konferenzen und so weiter. 91 dann das produktive Dreieck als Mittelpunkt eines gesamteurasischen Infrastrukturprogramms und Lokomotive einer neuen gerechten Weltwirtschaftsordnung. weil natürlich diese IWF-Politik war schon, was vorher die Länder Afrikas, Lateinamerikas, Südamerikas sukzessive zerstört hat. Und zwar auch ganz bewusst. Sowas ist ja kein Unfall, beziehungsweise wenn man heute von Dritte Welt redet, dann ist das ein Zustand, der auch so erzeugt worden ist und nicht einfach passiert ist. März 92, Konferenz Frieden heißt Entwicklung, Notwendigkeit eines eurasischen Infrastrukturaufbauplans. 93 erscheint die erste Informationsschrift darüber auf Chinesisch. Und im März 95, das, was ich sehr köstlich finde, in Duisburg findet eine Konferenz statt, moderne Seidenstraße als Brücke zum Weltfrieden. Gottfried Benaissa, der frühere Präsident Ugandas, spricht als Hauptredner. Das ist also 19 Jahre, bevor Xi Jinping in Duisburg sich ablichten lässt mit den anderen Kollegen dort, die gar nicht so recht wussten, wie ihnen geschieht, als sie da vor diesem Terminal der Eurasischen Landbrücke stehen, beziehungsweise der Seidenstraße. Also die Liste ist lang. Hier haben wir es. Wirtschaftliche Entwicklung der Region entlang der neuen Eurasischen Landbrücke. Das war dann 1996 das internationale Symposium in China. 400 Delegierte, 34 Länder und Vertreter von 13 internationalen Organisationen waren dort. Und dann geht's relativ Schlag auf Schlag, zumindest Ende der 90er Jahre. Ich nehme auch an, unter dem Eindruck der Asienkrise, dass diese Vorschläge natürlich auf einen etwas reiferen Boden fielen. Ich schließe jetzt mal folgende Frage an. Wenn der chinesische Staatspräsident das Wort Seidenstraße benutzt, ja, dann ist das für viele Leute ein Wort. Manche vielleicht im Publikum, die hier waren im Intercontinental-Hotel, konnten damit was anfangen, einige sicherlich nicht, ganz besonders die Presse dort. Aber das ist ein ganz lebendiges Konzept, was du ausgearbeitet hast und wofür, wenn man sich diese Liste anschaut, die eigentlich die Autorenschaft auch gar nicht abgesprochen werden kann. Das war also eigentlich als Patentrezept gemeint. Und was war denn deine Idee, wie die deutsche Regierung sich hätte verhalten sollen? Ich weiß, dass das ein bisschen redundant klingt, aber es ist wichtig, glaube ich, darzustellen, wie hätte eigentlich eine Regierung Kohl oder danach eine Regierung Schröder in Deutschland handeln können, womit wir unser Land an einen ganz anderen Punkt gebracht hätten in der heutigen Welt, die ja nun so rosig leider nicht aussieht. Darauf kommen wir dann in den späteren Teilen noch der Sendung.
Naja, wir haben ja das Programm für diese Kooperation eigentlich schon vorher gehabt, weil mein Mann Lynn LaRouche hatte ja schon 1984 gesagt, als damals die Sowjetunion seinen Vorschlag der strategischen Verteidigungsinitiative, den Reagan ja zur offiziellen amerikanischen Politik gemacht hatte, abgelehnt hat. Da hat mein Mann gesagt, wenn die Sowjetunion bei dieser Politik bleibt, also dem Versuch mit, sag mal, konventionellen Mitteln die Überlegenheit im militärischen Bereich zu bekommen. Und mit konventionellen Mitteln meine ich also durchaus auch Atomkapazitäten, aber doch immerhin in der konventionellen Strategie der MAD, NATO, Warschauer Pakt in dem Kontext, dass dann die Sowjetunion in 5 Jahren untergehen würde. Und das hat damals absolut niemand gedacht. Also es war niemand da, der das für möglich gehalten hat. Wir haben aber dann die Entwicklungen, die Wirtschaftsschwierigkeiten im Comic-Con sehr genau beobachtet. Und deshalb haben wir eigentlich 1988 schon so eine Art von Entwicklung des Ostens nach der deutschen Wiedervereinigung vorgeschlagen. Und deshalb waren wir eigentlich sofort schon am 15. November 89 mit den ersten Flugblättern, die in diese Richtung gingen, an der innerdeutschen Grenze. Und es gab ja damals eine kurze Phase, die würde ich mal sagen, ging so vom Fall der Mauer etwa vielleicht bis Mai 1990, wo die Menschen wirklich, wirklich in einer Aufbruchsstimmung waren. Und ich meine, der Kohl hat das wahrscheinlich erst wirklich verstanden, als er in Dresden war, irgendwann im Dezember 89 und die Leute da riefen, Helmut, Helmut. Da hat er plötzlich verstanden, Mensch, das ist ja was völlig anderes als nur eine normale Demonstration. Und unsere Idee war damals, wenn Kohl diese Sternstunde der Menschheit, diese historische Chance, die es einwandfrei war, genutzt hätte und mit diesem Programm sich an die Völker Europas gewandt hätte, und gesagt hätte, hier, ich habe eine Entwicklungsstrategie, die wird die Lebensbedingungen verbessern. Ich verbinde das mit einer kulturellen Renaissance, die an die besten kulturellen Hochphasen aller Länder Europas, auch Osteuropas, anschließt. Es gab ja Renaissancen, parallel zur italienischen Renaissance in fast jedem Land. Es wäre möglich gewesen und er hätte wahrscheinlich das Heft der Geschichte in der Hand behalten. Und so ist es eben ihm aus der Hand genommen worden durch Bush Senior, Thatcher, Mitterrand und der ganzen Entwicklung, die wir seitdem gesehen haben. Das heißt Ostausweitung, NATO, EU, Maastricht, Lissabon. Also diese ganze Entwicklung hätte man wahrscheinlich verhindern können, wenn diese Vision, wie eine Friedensordnung für Eurasien hätte aussehen können, auf die Tagesordnung gebracht hätte. Und in gewisser Weise, als die Sowjetunion dann unterging, hätte man dann sofort die Eurasische Landbrücke machen können. Nun ist diese Chance verpasst worden, aber ich glaube, wir haben jetzt eine zweite Chance, eben dadurch, dass praktisch China, das 1996 bei dieser Konferenz, die du gerade erwähnt hast, damals hat China gesagt, dass der Ausbau der Eurasischen Landbrücke die Langzeitstrategie für China wird bis zum Jahre 2010. Also die wollten damals schon in diese Richtung gehen und das wurde in gewisser Weise unterbrochen durch die Asienkrise und dann durch die Russland-GKO, also die Staatsbankrottkrise von 98. Aber ich glaube, dass jetzt das wirklich auf der Tagesordnung ist, um da zu bleiben. Weil inzwischen ist es auch klar, dass die ganze Konfrontation gegenüber Russland, die wir gerade im Zusammenhang mit der Krise um die Ukraine sehen, eher dazu führt, dass Russland und China zusammenrücken und die Chance jetzt vielmehr besteht, dass das wirklich nicht nur bei der neuen Seidenstraße bleibt durch Zentralasien, sondern im Grunde ein Konzept wird für die Entwicklung von ganz Eurasien.
Ja, ich denke, wir sollten auch da kurz mal drauf eingehen, denn so optimistisch das ist, das hört man auch immer von Leuten, die also tatsächlich China bereisen und sich entsprechend umschauen, dass die Stimmung in China überhaupt nicht zu vergleichen ist mit hier. Muss man natürlich sehen, dass wir ja jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft einen Konflikt haben, bei dem so langsam, und ich muss wirklich sagen, es ist enorm langsam, dämmert, was da eigentlich passiert. Also einerseits hieß es jetzt von Gabriel in der Rheinischen Post heute, es sei nicht klug gewesen, in der Ukraine den Eindruck zu erwecken, sie müsse sich zwischen Russland und der EU entscheiden. Und ich will mal dazu sagen, das, was der Herr Gysi neulich sagte, dass von beiden Seiten Fehler gemacht worden sind, weil die EU sagte, entweder mit uns oder mit Russland, und dass das von Russland genauso gewesen wäre, das ist ja faktisch nicht so ganz richtig. Das ist tatsächlich von der EU so gewesen. Und Gabriel sagt dann weiter dort, für uns ist klar, wir müssen jegliche Form der militärischen Auseinandersetzung verhindern. Die immer wieder auftauchende Forderung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, ist wirklich unsinnig. Gott sei Dank habe Frank-Walter Steinmeier diese Forderung schon in der letzten Koalition, in der letzten großen Koalition abgelehnt, sonst stünde man schon mitten in der Konfrontation. Man müsse jetzt, sagt er, alle Beteiligten zum Gespräch zusammenbringen. Es muss darum gehen, in der Ukraine Bedingungen zu schaffen, durch die das Land frei und unabhängig über seine eigene Zukunft entscheiden kann. Das ist natürlich richtig, das wäre für viele Länder richtig, aber wie soll denn eine wirklich stabile Perspektive für die Ukraine aussehen? Denn bis jetzt wird ja von außen immer weiter eskaliert. Letzte Fall, der in die Medien kam, war die Anwesenheit von 400 dieser Söldnertruppen, wie es eben auch schon im Irak gemacht worden ist, aus den Vereinigten Staaten, also eine de facto Ausweitung der NATO. Also welche Perspektive hat man denn hier überhaupt für die Ukraine?
Naja, wenn das dabei bleibt, dass der IWF zwar minimale Kredite gibt, aber die mit denselben brutalen Sparauflagen kombiniert, wie das gegenüber Südeuropa passiert ist, dann kann natürlich die Ukraine sich nicht erholen. Das Land ist wirtschaftlich wirklich am Boden. Und im Grunde gibt es nur eine einzige Lösung. Und das ist, dass man wirklich sagt, die Ukraine ist historisch, geografisch ein Land, was in der Mitte Europas praktisch liegt. Es hat eine westliche Orientierung und es hat eine östliche Orientierung. Das heißt, es muss eingebunden sein in eine gesamteurasische Entwicklungsstrategie. Und was wäre dafür besser geeignet als genau diese Entwicklungskorridore, die eben nicht nur bestehen aus Transportlinien, also Schnellbahnen, Autobahnen, Wasserwegen, sondern die ja auch im Grunde neue Städte bauen. Also wir wollen ja Entwicklungskorridore haben, die praktisch neue Energieproduktion und Verteilung, Kommunikation haben. Das heißt, Standortbedingungen entstehen, die die Ansiedlung von neuen Industrien, Landwirtschaft befördern. Und die Idee ist halt wirklich so eine Gesamtkonzeption von einer eurasischen Transformation auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich glaube, was einfach jetzt notwendig ist, es wären im Grunde Leute nötig in Deutschland und anderen Ländern wie Deng Xiaoping. Das ist natürlich angesichts des neoliberalen Spektrums in Westeuropa nicht wahrscheinlich. Aber deshalb schlagen wir ja vor, dass Sie, die Zuschauer, alles tun, um die Büso jetzt bei den Europawahlen ins Europaparlament zu wählen und alle Hebel da in Bewegung zu setzen, weil wir könnten innerhalb kurzer Zeit durch eine Initiative im Europaparlament sagen, wir brauchen nicht eine Ostausweitung eines immer wachsenden Imperiums EU, das gemeinsam mit der NATO-Ostausweitung dann letztlich doch auf eine Kriegsentwicklung hinausläuft, weil es ist eine Konfrontation mit Russland und eine Konfrontation mit Russland wird immer, wenn sie weitergetrieben wird, wie das jetzt einige verrückte Senatoren in Amerika vorschlagen, die das US-Raketenabwehrsystem schon in 2 Jahren fertigstellen wollen, das führt zum Dritten Weltkrieg. Stattdessen könnte man wirklich sagen, wir haben ein Konzept mit der Eurasischen Landbrücke, wie alle beteiligten Staaten wirtschaftlichen Nutzen haben. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir die EU, so wie sie jetzt sich zu einem Imperium entwickelt hat, von Maastricht bis Lissabon, dass wir das einfach auflösen und stattdessen ersetzen durch eine Eurasische Union, die eben in gewisser Weise getragen wird von dieser wirtschaftlichen und kulturellen Kooperation um den Ausbau der neuen Seidenstraße und als Teil der Weltlandbrücke. Und diesen Sprung zu schaffen, das ist meiner Meinung nach nicht nur die einzige Weise, wie die Ukraine gerettet werden kann, sondern es ist auch die einzige Weise, wie wir den Sprung zu einer Friedensordnung für das 21. Jahrhundert schaffen. Weil es müsste, glaube ich, jedem denkenden Menschen klar sein, dass im Zeitalter von Atomwaffen die Auseinandersetzung aus geopolitischen Gründen mit Krieg nicht mehr sein kann und nicht mehr sein darf, wenn wir nicht riskieren wollen, dass wir uns als Gattung selbst auslöschen. Also mein Vorschlag wäre, Eurasische Union auf die Tagesordnung, Eurasische Landbrücke als konkretes Entwicklungsprogramm und dann könnten wir im Grunde alle Probleme relativ einfach lösen. Und der beste Garant, dass das auch umgesetzt wird, ist, geben Sie am 25. Mai der Büso Ihre Stimme.
Es ist auch sehr wichtig, dass wir überall in Deutschland, in jedem Wahllokal, in jedem Bundesland, in jeder Stadt, in jedem Dorf auf dem Wahlzettel stehen werden. Das ist angesichts der Europamüdigkeit, die sich hier wirklich breit macht, die auch absolut verständlich ist, aber sehr wichtig zu sagen, dass sie also auch nicht zu Hause bleiben, aber auch nicht, bitte nicht wieder diesen Unsinn machen, das kleinere Übel zu wählen. Also ich kann nur sagen, weil das öfter mal auftaucht, sollte man nicht lieber einer anderen Partei die Stimme geben, weil es ja wahrscheinlicher ist, dass die reinkommen als die Büso. Ja, es nützt aber nichts. Ja, also wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, wie zum Beispiel der AfD, ja, die als Anti-Euro-Partei nicht mal schafft, die Forderung nach dem Ausstieg aus dem Euro zu formulieren, da muss man sich nichts davon versprechen. Und es wäre wirklich als Signalwirkung enorm wichtig, schon aus all dem, was wir hier gerade diskutiert haben. Ich möchte jetzt mit einer Frage anschließen von einem Zuschauer, von Herrn Jörg Hase, der uns schon letzte Woche mit einem sehr wichtigen Kommentar, denke ich, bedacht hatte, der allerdings untergegangen ist in meiner E-Mail, wo er einfach auf den Charakter dieses furchtbaren Massakers eingegangen ist in Odessa, bei dem also wirklich klar wurde, mit welcher Art von Leuten man da zu tun hat in der Ukraine. Und er hat in dieser Woche folgenden kurzen Kommentar mit einer Frage geschrieben. Angesichts, schreibt er, der unmenschlichen Vergeltungsaktion der ukrainischen Armee und von Einheiten des rechten Sektors gegen die Bevölkerung im Osten der Ukraine und der Tatsache, dass die derzeit in Kiew herrschenden Machthaber, die man als offen faschistisch charakterisieren kann, sich auch mittels deutscher und europäischer Hilfe an die Macht putschen konnten, dürfen wir meines Erachtens unsere Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass auch bei uns in Europa offen rechtsextremistische Parteien in einigen Ländern der EU in den Parlamenten sitzen. Angesichts der Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Europa erfahren rechtsextremistische und antisemitische Stimmungen nicht geringe Teile der Bevölkerung. Glauben Sie nicht, dass im Falle einer weiteren Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise in Europa offen faschistische Parteien an die Macht gelangen können? Brauchen wir nicht eine breite antifaschistische Bewegung außerhalb des meiner Meinung nach oftmals künstlich aufgebauten Spannungsbogens links-rechts, um uns auch hier in Deutschland und Europa vor der Gefahr offen agierender faschistischer Parteien zu bewahren? Sollten wir unsere Anstrengungen, die Medienblockade in Bezug auf die Ereignisse in der Ukraine zu durchbrechen, nicht auch dringend mit Anstrengungen zur Aufklärung vor einer in Deutschland und Europa drohenden faschistischen Gefahr verbinden? Vielen Dank.
Ich habe einen Bekannten, der kürzlich an einer Konferenz von Ökonomen teilgenommen hat, und der hat mir berichtet, dass dort auf dieser Konferenz im nicht offiziellen Teil diskutiert wurde, was passiert, wenn das Finanzsystem kracht. Dass nämlich dann die Gefahr ist von einem Bürgerkrieg in Amerika. Es gibt dort die Milizen, es gibt die unheimliche Verbreitung von Waffen. Und das Gleiche würde natürlich in Europa genauso passieren. Das heißt, wenn wir einen plötzlichen Zusammenbruch hätten, der jeden Augenblick, während wir hier reden, kann das passieren. Also zum Beispiel der Chef der amerikanischen Bankeneinlagensicherung, FDIC, Thomas Hoening, hat gerade eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, dass die Gesamtverschuldung des Bankensektors, vor allen Dingen der too big to fail, also der zu groß, untergehen zu lassen, Banken, dass die Verschuldung heute um mehr als 30% mehr ist als 2007, 2008, dass diese Banken viel größer sind, dass sie verstrickter, also untereinander verwickelter sind, und dass, wenn eine von diesen Banken tatsächlich in eine Schieflage kommt, oder meinetwegen ein Stresstest nicht klappt oder sonst wie untergeht, dass dann die Gefahr ist, dass das gesamte Finanzsystem sofort evaporiert. Ja. Und die Gefahr existiert. Und er hat eben auch in dieser Rede gesagt, und er ist ja einer der bekannten Fürsprecher für die Glass-Steagall-Trennbanken, also dieses Konzept, was Roosevelt damals 1933 angewandt hat. Und er sagt eben, dass die ganzen Gesetze für ein Bail-in, also das, was der Herr Dijsselbloem als Zypern-Blaupause bezeichnet hat, das heißt, dass man eben sagt, okay, jetzt werden nicht mehr die Steuerzahler zur Rechenschaft gezogen, sondern die Banken selber und die Konteninhaber. Das hat man ja im März vor einem Jahr in Zypern gemacht. Und das ist ja inzwischen in ganz Europa, also durch die EU und in Amerika, als Gesetz bereits verabschiedet. Das heißt, dass in dem Augenblick, wo es zu einem Finanzkollaps kommt, dieses Bail-in dann sofort angewandt wird. Das heißt, eine kalte Enteignung der Konteninhaber, dass das in Wirklichkeit, also das Bail-in in Wirklichkeit ein Bail-out für die Großbanken ist. Und das scheint mir eine ganz wichtige begriffliche Klarstellung, weil es wird immer so getan, ja, also mit dem Bail-in, da werden jetzt endlich die Steuerzahler in Ruhe gelassen, aber dass es im Grunde eine Enteignung der Konteninhaber ist zugunsten der Großbanken, das hat der Herr Hoening da sehr genau auf den Begriff gebracht, indem er eben sagt, das Bail-in ist eigentlich auch ein Bail-out, nur dass diesmal die Konteninhaber zahlen. Und das würde auch nicht reichen, weil die gesamtausstehenden Derivatkontrakte sind in schwindelerregender Höhe irgendwo bei 1,4 Billiarden Euro oder Dollar. Und das würde also selbst durch eine Kontenpfändung im großen Stil nicht gelöst. Also offensichtlich ist das Ganze nur ein Trick, dass man eben dann sagt, okay, da wird jetzt eben die große Reform, Währungsreform oder Bankenreform gemacht. Und dann bleiben eben nur einige wenige große übrig. Und wenn viele Leute das halt nicht überleben, dann haben sie halt Pech gehabt. Also das ist das Denken. Ich sage das nicht leichtfertig, sondern ich weiß von vielen Gesprächen, dass einige Leute, die mit diesem Raubtier-Finanzsystem verheiratet sind, dass denen das völlig egal ist, was die sozialen Konsequenzen sind, solange sie nur ihr Privilegiensystem behalten. Aber ich glaube, das müsste jedem klar sein, wenn es zu diesem Prozess kommt. Ich glaube nicht, dass die freie Marktwirtschaft oder die sogenannte freie Marktwirtschaft, die ja alles andere als frei ist, sondern bis ins Letzte kartellisiert ist, ich glaube nicht, dass diese sogenannte freie Marktwirtschaft genauso friedlich untergeht, wie das vor 23, 24 Jahren mit dem Kommunismus der Fall war, sondern das ist dann mit Sicherheit der Stoff, aus dem der Krieg erst recht genährt wird und zum Dritten Weltkrieg führt. Also mit anderen Worten, es geht eigentlich darum, dass wir wirklich so schnell wie möglich die Schritte einleiten, die nötig sind, um diese Krise zu überwinden. Dazu gehört als erstes Glass-Steagall, die Trennbankensystem. Das Trennbankensystem muss eingeführt werden. Und die gute Nachricht ist, dass in Amerika im Augenblick um Elizabeth Warren, um Senator Harkin, um Frau Cantwell, eine andere Senatorin, dass da eine Riesenbewegung ist für Glass-Steagall. Und wenn Amerika das macht, dann wird Europa gar nichts anderes übrig bleiben, als das Gleiche zu tun.
Ich würde da schon aus Neugier die Frage anschließen mit den USA. Du hast jetzt Cantwell, Harkin, Warren erwähnt, Thomas Hoeneck. Ich weiß aber auch, da jetzt interessante Meldungen auftauchen aus Richtungen, die man sonst nicht vermutet, nämlich über die Kandidatur von Keisha Rogers in Texas, bei der, soweit ich glaube, die Vorwahlen sind auch genau am 25. oder kurz nach der Europawahl für den Sitz, also beziehungsweise für den Kandidaten, der dann für die Demokratische Partei als Senatorenkandidat in die Wahl geht. Es ist einfach deswegen interessant, weil sie natürlich als Mitarbeiterin seit über 10 Jahren oder 15 Jahren sogar mit Herrn LaRouche zusammen als Farbige in Texas eben in der Demokratischen Partei antritt und sagt, der Präsident muss rausgeschmissen werden, also durch ein Impeachment des Amtes enthoben, die NASA muss wiederhergestellt werden und eine ganze Reihe von anderen Punkten macht. Und sie hat ja eine interessante Lage geschaffen für diesen, ich sag mal in Anführungszeichen Kontrahenten, den die Demokratische Partei da hat auf den Weg versucht, auf den Weg zu bringen, nämlich dass der sonst wahrscheinlich mit seinen Geldern wahrscheinlich dachte, er kann sich diese Position einfach erkaufen, jetzt dazu gezwungen ist, tatsächlich Kampagne zu machen, also mit Leuten zu reden, und das scheint nicht so sehr gut zu laufen. Das ist aber nur so ein kleines Spotlight, so ein kleiner Ausschnitt, der ist aber immerhin interessanterweise schon weite Kreise erreicht hat, sodass man das auch zum Beispiel auf Facebook und anderen Seiten mitkriegen kann, aus Ecken, wo man es eigentlich gar nicht erwartet. Also jetzt nicht in der Neuen Solidarität oder auf der Büso-Seite, sondern aus ganz anderen Richtungen. Aber meine Frage ist die, weil du da einen engen Draht hast, wie sieht es da aus in den Vereinigten Staaten? Also Obama hat ja hier auf jeden Fall auch an Beliebtheit verloren. Wenn jetzt auch nicht die meisten sagen, er muss rausgeschmissen werden, sind die meisten Leute doch hier total enttäuscht. Sie hatten große Hoffnungen und jetzt ist da überhaupt nichts draus geworden, ist alles beim Alten. Gibt es denn eine Chance, dass die USA tatsächlich, so wie das die Keisha Rogers fordert, zu dieser Tradition, der absolut positiven Tradition von Kennedy, lebendig zurückfindet, so dass wir das in Deutschland und Europa auch mitkriegen würden?
Also die Wahlkampagne von Keisha Rogers ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Also die Wahl ist am 27. Und sie hat also jetzt in den Umfragen irgendwo zwischen 40% und 50%. Und viele sagen, sie hat also eine realistische Chance, diesen Ammermehl oder Ammerschlemiel zu besiegen. Weil dieser Mensch ist also ein Geldsack. Der hat also nur viele Millionen, die er jetzt schon in seine eigene Kampagne gesteckt hat, hat aber keine Botschaft. Also er hat im Grunde, er wurde da hingesetzt, um Keisha zu blocken, aber er schafft es einfach nicht, auf die existenziellen Probleme, die in Texas im Augenblick existieren. Die größte Dürre seit 500 Jahren, 20% der Rinderherden sind schon verschwunden wegen Wassermangel. Da droht eine Verwüstung, eine Versteppung, die wahrscheinlich, ja, wirklich, also wenn da nicht eine also andere Politik gemacht wird in Bezug auf die Schaffung von neuem Wasser, dann droht die Verwüstung von großen Teilen der USA im Westen. Also das ist, und dazu hat er natürlich überhaupt nichts zu sagen. Und er ist also jetzt bei mehreren Wahlkampagnen, also bei Wahlveranstaltungen vollkommen, also da stand er wirklich im Regen und konnte nichts sagen. Und das kann natürlich wirklich sehr gut sein, dass er dafür die Rechnung bekommt und eben nicht gewählt wird, trotz seiner ganzen Millionen. Wir haben natürlich ein großes Augenmerk auch auf Wahlbetrug, was gerade in Texas eine sehr ungute Tradition hat. Aber wir haben schon einiges jetzt in Vorbereitung, damit, falls das passiert, das auch erwischt wird. Und das Ganze findet natürlich statt in einer Lage, wo also zum Beispiel selbst die Washington Post gestern oder so einen Artikel hatte, wo sie sagte, ja, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass es jetzt zu einer großen Kampagne kommt für das Impeachment von Obama. Weil es sind mehrere Skandale, die alle in Richtung Weißes Haus also zeigen. Der jüngste und vielleicht explosivste Fall ist eben, dass der Redenschreiber von Obama, ein Mensch namens Ben Rhodes, ein Memorandum geschrieben hatte vor etwas mehr als 1,5 Jahren, als der Botschafter der USA in Benghazi in Libyen ermordet wurde und 3 weitere Botschaftsmitglieder. Und damals hatte Obama, war mitten im Wahlkampf für die 2. Amtsperiode und hatte gerade gesagt, ich habe den Terrorismus besiegt. Und da passte es natürlich überhaupt nicht zu sagen, jetzt ist Al-Qaida aktiv geworden und hat einen Botschafter ermordet. Und dieser Ben Rhodes hat daraufhin in diesem Memo gesagt, so, wir geben die Linie aus, dass das die spontane Reaktion war nach einem anti-islamischen Video, was damals zirkulierte. Und das war gelogen. Und auf der Basis dieses gelogenen Memorandums hat dann Susan Rice die berühmte PowerPoint-Präsentation gemacht und gesagt hat, hier, das war diese Spontandemonstration. Und diese Lüge wurde dann durchgehalten bis zum heutigen, oder bis vor etwa 2 Wochen, bis eben dieses Memo aufgetaucht ist. Und das hat jetzt den Parlamentssprecher der Republikaner, Böhner, dazu gebracht, einen Sonderermittlungsausschuss im Senat einzurichten, und beziehungsweise im Kongress. Und da werden jetzt ab nächster Woche, das fängt also nächsten Montag an, alle Betroffenen unter Eid befragt. Und wenn man unter Eid aussagen muss, dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man bei so einer Lüge bleibt oder nicht. Und da werden also vorgeladen Hillary Clinton, Susan Rice, Kerry, wahrscheinlich noch einige mehr. Also das könnte sehr schnell, das ist impeachable, also das ist der Stoff, der für Amtsenthebungsverfahren ausreicht, weil auch beim Nixon-Fall war es ja nicht nur der Einbruch ins Watergate-Hotel, sondern es war vor allen Dingen der Cover-up. Weil in der Politik und auch im Geschäftsleben, das weiß jeder, es kommt schon mal vor, dass irgendein Vergehen passiert. Aber wenn dann über lange Zeit der Versuch gemacht wird, das abzucovern, dann ist natürlich die Konsequenz oftmals wirklich, dass derjenige aus dem Amt entfernt wird. Und es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Skandalen, eben um den 11. September, dann um den Einsatz der Steuerbehörde IRS gegen politische Gegner und natürlich die Drohnen, dass da amerikanische Bürger umgekommen sind, ohne Gerichtsverfahren, von den vielen internationalen Menschen gar nicht erst zu reden. Aber für die USA ist natürlich die Tatsache, dass da auch Amerikaner mit umgebracht wurden, natürlich jetzt der, also von der Verfassung her, der brisantere Punkt. Das alles kann und wird wahrscheinlich sehr schnell dazu führen, dass Obama möglicherweise aus dem Amt entfernt wird. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass die Kriegsgefahr beseitigt ist, weil wir haben immer gesagt, Obama ist eigentlich nur das Instrument der Wall Street und der City of London. Und solange der Bankrott der Wall Street und der City of London nicht durch Glass-Steagall überwunden wird, bleibt die Kriegsgefahr akut.
Naja, dein Ehemann hat in verschiedenen Schriften jetzt in der letzten Zeit doch ein paar erstaunliche Dinge gesagt, die, glaube ich, gerade für diejenigen wichtig sind, die durch die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten seit der Ermordung von Kennedy bis heute ein Amerika-Bild bekommen haben, was doch negativer kaum sein kann. Das macht dann eben sehr hoffnungslos und pessimistisch und zynisch, aber LaRouche hat unter anderem gesagt, dass die Rolle der Wall Street in der Geschichte der Vereinigten Staaten eigentlich immer die war gegen die eigentliche Verfassung. Also er sagt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Aspekt an der ganzen Operation Wall Street Banking von 17., 18. Jahrhundert an bis heute, der nicht explizit gegen die Interessen und auch gegen die US-Verfassung gerichtet ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil es gibt in den Vereinigten Staaten, darüber haben wir oft gesprochen, ja durchaus einen Teil auch im Establishment, der sehr bewusst ist darüber und die Frage dieser Verfassung enorm ernst nehmen, weil das eben auch ein Revolutionsprojekt war, was eine lange Geschichte hat, darüber können wir diesmal nicht reden, das machen wir ein anderes Mal, aber die also als ein Versuch, eine Regierungsform zu etablieren und zu zeigen, dass das auch möglich ist. So wie das Lincoln dann später ausgedrückt hat bei seiner Gettysburg-Rede, ja, dass man überhaupt demonstrieren kann, dass eine Regierung von den Menschen, durch die Menschen und für die Menschen überhaupt geht. Ja, das ist also enorm wichtig, dass das im Gang bleibt. Und wenn man mal den Kontrast zieht dazu, hier in Europa ist ja jetzt gerade bekannt geworden, dass also hier an einem neuen Entwurf gearbeitet wird. Wie weit es ganz konkret ist, kannst du vielleicht beantworten, Helga. Europa also doch nach dem Lissabonner Vertrag jetzt nochmal so eine Art Grundgesetz zu geben. Und ich meine, wenn man mal guckt, selbst mit der ganzen europäischen Idee, wenn man das alles toll fand und sagt, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa haben, das wäre unter anderen historischen Umständen möglicherweise diskutabel. Aber unter diesen Umständen, wenn man nochmal zurückblickt auf die letzte Kampagne dieser Art, EU-Verfassung, die abgelehnt worden ist in den Abstimmungen in Frankreich und den Niederlanden, dann der Lissabonner Vertrag, bei dem ja dann die Parlamente zustimmen mussten, wo es nur in Irland die Möglichkeit gab, dass das zu einer Volksabstimmung kommen muss. Mit welchem Ergebnis? Als das Volksabstimmungsergebnis nicht den Interessen in Brüssel in die Hände spielte, durfte man eben dann nochmal abstimmen. Also allein aus der Vorgehensweise wird ja schon klar, dass da nichts Gutes zu erwarten ist. Aber da du, Helga, damals die Erste warst, die deutsche Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier im stillen, heimlichen dieser Lissabonner Vertrag da ausgearbeitet worden ist und mit Merkel und anderen, bevor damit da überhaupt eine Diskussion zustande kam. Wie schätzt du denn diese gegenwärtige Entwicklung ein und ist nicht dadurch auch unser Wahlkampf jetzt für das Europaparlament umso wichtiger?
Ja, also es ist eigentlich ungeheuerlich. Dieser Vorschlag, den du da erwähnst, der wurde also ist gerade veröffentlicht worden von der sogenannten Spinelli-Gruppe in der Bertelsmann-Stiftung. Und da sind also Leute drin wie Daniel Cohn-Bendit, der ja eine etwas merkwürdige Vergangenheit hat in vielen Fragen, also nicht nur grün, sondern auch was seine Freundschaft für Kinder angeht, oder Freundschaft kann man das wohl nicht nennen. Dann natürlich Elmar Brok, der also wirklich einer der klarsten Vertreter dieser Idee ist für, also erstmal war der auf dem Maidan in der Ukraine, hat also mit Viktoria Nuland da dafür gesorgt, dass diese Entwicklung überhaupt so drastisch sich entwickeln konnte. Und er ist wirklich als früherer Mitarbeiter von Bertelsmann, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, und dann eben Guy Verhofstadt, also der ehemalige belgische, ich glaube Ministerpräsident, der auch im Maidan war. Und das sind Leute, die jetzt einfach als Privatleute, das muss man sich wirklich mal vorstellen, einen Vorschlag geschrieben haben für ein neues Grundgesetz für Europa. Wir haben das Papier gerade bekommen, wir lesen es gerade durch. Also da kommt bestimmt noch mehr Kommentar dazu. Aber es ist, die Grundidee ist, dass man so ein Amalgam macht von Europarat und EU-Kommission. Und dann soll also der Vorsitzende der EU-Kommission der neue Präsident werden. Und angeblich soll das Europaparlament dann das europäische Volk noch besser vertreten können. Das ist natürlich der letzte Schritt zur Diktatur. Das heißt, es würde im Grunde bedeuten, dass die ganzen Schwierigkeiten, die jetzt in der EU existieren, einfach versucht würde, die unter so einer Diktatur wegzubügeln. Es gibt kein europäisches Volk. Es gibt, wo ist ein europäisches Volk? Die Slowenen, was wissen sie von den Finnen? Was wissen die Leute in der Bretagne über die Leute in Sizilien? Und so weiter. Also es gibt kein europäisches Volk. Und wenn wir zu so einer supranationalen Diktatur, das wäre es nämlich, kommen würden, würde das historisch bedeuten, dass wir hinter die Erfindung der Gutenberg-Presse, also des Druckens, zurückfallen würden, weil nur die eingeweihten supranationalen Bürokraten hätten so ein Wissen, wie früher die Leute, die Latein konnten, und alle anderen wären also diesen Leuten ausgeliefert und ihren verrückten Richtlinien und Ähnlichem. Das ist, ich glaube, dieser Verhofstadt hat auch ein Buch geschrieben, das kommende Zeitalter der Imperien. Also er stellt sich vor, dass die EU so ein Imperium, so ein Block sein soll. Und das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wenn man das zusammennimmt, diese Idee einer neuen europäischen Regierung zusammen mit der Idee von TTIP, also dem transatlantischen Freihandelsabkommen für Asien, gibt es ja das TTP, also dasselbe praktisch für den pazifischen Raum mit Amerika, dann hätte man damit wirklich die Eliminierung des souveränen Staates als Garant für das Gemeinwohl, weil nur der souveräne Staat kann im Grunde eintreten und das Gemeinwohl verteidigen. Und das wäre eben ersetzt durch diese supranationalen, multinationalen Firmen, Monsanto, British Petroleum und alle anderen. Und die könnten dann sogar vor geheimen Gerichten klagen gegen Regierungen, die die Arbeitsgesetze zugunsten der Bevölkerung verändern und zu Ungunsten des Profits dieser Unternehmen. Also man muss wirklich sehen, also wenn diese, also erstmal wird das nie passieren, weil das Finanzsystem am Krachen ist und die Kriegsgefahr dazwischen tritt. Aber wenn man die Intention dieser Leute sieht, dann sieht man deutlich, die wollen in Richtung Weltregierung und sie wollen alle Regierungen durch Regimewechsel beseitigen, die sich dem widersetzen. Das ist der wirkliche Grund für die Konfrontationspolitik gegenüber Russland und China. Und das wäre im Grunde die wirkliche Diktatur der Superreichen, weil das ist letztlich, was es zementieren soll. Das muss verhindert werden und deshalb denke ich mal, je mehr Debatte darüber entsteht in der Bevölkerung und je mehr Stimmen die Büso bekommt, um ins Europaparlament zu kommen, das ist der beste Hebel, um diese Thematik wirklich auf die Tagesordnung zu bringen und den Leuten wirklich die Chance geben, darüber zu debattieren, ob sie das wirklich wollen. Ja, weil bisher wird das alles hinter verschlossenen Türen gemacht.
Und ein ganz gutes Stichwort natürlich Imperium. LaRouche hatte das vor kurzem nochmal auf den Punkt gebracht, so in Form eines Bildes, das aber doch in der europäischen Zivilisation sehr eindeutig ist, nämlich Zeus und Prometheus. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für diejenigen, die heute mit Recht schon wegen der negativen Folgen, die diese Politik, imperiale Politik, Wirtschaftspolitik und andere in der westlichen Welt und auch darüber hinaus gehabt haben, diejenigen, die also diese Folgen sehen und angreifen und diese Politik eben deswegen ablehnen, schieben dennoch oft eine falsche Motivation da rein. Denn sicherlich, es gibt genug Leute, deren Triebkraft da irgendwo angesiedelt ist, Geld anzuraffen, Profit zu machen, gierig und geizig zu sein und was weiß ich. Aber das ist ja nicht der Hauptausgangspunkt. Der Konflikt zwischen Zeus und Prometheus war nicht der Konflikt zwischen zwei Personen, die sich um Besitz gestritten haben. Oder Zeus gesagt hat, du blockierst meine Fähigkeit, Reichtum anzusammeln. Sondern es ging ganz konkret darum, die Erkenntnisfähigkeit den Menschen wegzunehmen. Und wenn man sich diese Mythologie mal genau anschaut, auch die wachsende Bevölkerung, über die sich Gaia bei Zeus beschwert hat, ihr vom Rücken zu nehmen, ja, die auf ihr herumtrampeln. Und das ist, ich denke, ein ganz, ganz entscheidender Punkt zu sehen, dass diese Politik auch die Absicht hat, nicht nur einige wenige Leute reich zu machen. Das ist einer der Effekte davon. Und die werden das sicherlich auch so behalten wollen, wenn man sie so kennt, das britische Königshaus und andere. Aber ein viel größerer und schlimmerer Effekt davon ist eben, dass die Bevölkerung der Welt reduziert wird. Ganz drastisch. Von jetzt mehr als 7 Milliarden absehbar, wenn diese Politik weiter verfolgt wird, unter 1 Milliarde. Und das ist also, dagegen sind also die Kriegstoten des 20. Jahrhunderts wären wirklich sehr wenige, wenn man diese Politik wirklich durchdenkt. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Worte auch ernst zu nehmen, dass es um Imperium geht und dass man dem nicht entgegenhalten kann, eine Nullwachstumsgesellschaft. Also wir wollen irgendwie ja die Bevölkerung irgendwie ausbalancieren. Und da befinden sich die meisten dann eben schon im Konflikt, weil sie eben nicht sehen können, die Perspektive, die du, sage ich mal, auch als ein Unterbau in diese ganzen Projekte Eurasische Landbrücke, Seidenstraße, Weltlandbrücke reingebracht hast. Nämlich die Idee, dass der Mensch vervollkommnungsfähig ist, dass diese Vervollkommnungsfähigkeit nicht begrenzt ist und dass wir eben auch nicht begrenzt sind auf diesen einen Planeten. Das ist nun mal derjenige, auf dem wir jetzt existieren. Aber das ist nicht, das ist sprichwörtlich nicht das Ende der Welt, sondern es ist ein gigantisches Universum da. Vielleicht, weil wir schon ein bisschen am Abschluss sind, können wir es mal in Form eines Aufrufs doch nochmal kurz formulieren. Die Stimme für die Büso ist nicht einfach eine Parteienstimme, bei der es darum geht, ja, kriege ich mein Interesse für dieses oder jenes kleine Ding ins Europaparlament, sondern das hätte wirklich eine Signalwirkung. Und ich denke, damit möchte ich dir, Helga, das Wort doch nochmal geben, am Ende als Wahlaufruf, dass es ganz, ganz, ganz wichtig wäre, diesen Unterschied klar im Kopf zu haben, dass es nicht darum geht, dass hier Positionen geschaffen werden sollen oder dass man abwiegt, ja, was würde denn eine Person der Büso in diesem riesigen Europaparlament ausrichten, was ja sowieso keine Macht hat und keine Gesetze vorschlagen kann. Du wärst, Helga, diejenige, die ins Europaparlament käme, wenn wir die Stimmen haben. Du führst unsere Wahlliste an und vielleicht kannst du mal einfach nochmal kurz charakterisieren, was ist die Absicht, warum du dich entschieden hast, die Büso für diesen Wahlkampf zu mobilisieren?
Naja, weil das normale Argument, dass also die kleinen Parteien, dass man da die Stimme verschenkt, das ist ja alles eigentlich auch, wenn man es genau betrachtet, auch Teil dieser Manipulation. Weil zum Beispiel die Medien haben der AfD praktisch vom Tag 1, da war noch nichts passiert, keine Stimme. Da hat nur ein Professor gesagt, er will sowas gründen. Wurde er in alle Talkshows eingeladen. Und also da sieht man, wie die Medien etwas lancieren und was sie nicht lancieren wollen. Und uns hat man eben bisher vollkommen, zumindest in Deutschland, aus den Medien herausgehalten. Zum Glück nicht in anderen Ländern. Also wir haben sehr gute Berichterstattung in Russland, in China. Es gibt tausende von Webseiten, die über uns berichten in diesen Ländern. Aber natürlich ist jetzt mit dem Wegfall der sogenannten Sperrklausel von 3% im Europaparlament die Möglichkeit, dass wir wirklich ins Europaparlament kommen können. Und der Grund, warum man die Büso wählen soll und nicht irgendjemand anders oder eine andere Partei, ist, wir haben die wichtigsten Punkte, um die es wirklich geht. Die Kriegsgefahr und die Gefahr eines globalen Finanzkrachs. Da sind wir die einzige Organisation, die nicht nur ein umfassendes Programm hat, also Trennbankensystem in der Tradition von Glass-Steagall, neues Kreditsystem, Weltlandbrücke als Aufbauprogramm für die Weltwirtschaft, Kooperation der Staaten Eurasiens für eine Friedensordnung. Also wir sind die Einzigen, die nicht nur ein Konzept haben, sondern die aufgrund unserer langjährigen Arbeit an diesen Sachen auch ein Netzwerk von internationalen Beziehungen und Kontakten in all diesen Ländern haben, sodass es auch eine realistische Perspektive gibt, das umzusetzen. Und das gilt sowohl für die USA, wo wir eben auch eine befreundete Partei haben, nämlich La Rouge PEC, aber es gilt eben auch für Russland, für China, für viele andere Länder in der ganzen Welt. Und deshalb, also dieses Mal kann es wirklich nicht darum gehen, so einfach nur das kleinere Übel zu wählen oder etwa gar nicht zu wählen, was das Schlechteste von allem ist, sondern es muss darum gehen, wirklich die Alternative mit zu beeinflussen. Gehen wir auf den Dritten Weltkrieg zu oder können wir eine Friedensordnung errichten? Und deshalb bitte ich Sie wirklich, denken Sie sich das alles gut durch und geben Sie uns Ihre Stimme.
Damit danke ich dir, Helga, und hoffe, dass wir uns nächste Woche hier auch wiedersehen können. Bis dahin.
Tschüss.